Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Dominik Ebers.
Herzlich willkommen in diesem Podcast. Schön, dass ihr mit dabei seid. In welcher Stadt steigen die Mieten für Studierende eigentlich am meisten? Ich kann schon mal so viel vorwegnehmen, die Top-Antwort ist dieses Mal nicht Berlin, ausnahmsweise nicht. Wir schauen uns in diesem Update mal den Studentenwohnreport genauer an. Der hat untersucht, wo ist es denn jetzt nun am teuersten für alle die, die studieren. Und wir gucken natürlich auch, was dagegen tun, gegen immer weiter steigende Mieten. Michael Vogtländer, er ist Immobilienexperte am Institut der Deutschen Wirtschaft und er hat zum Beispiel eine Idee.
Dachausbauten sind eine Möglichkeit und das wäre natürlich eine sehr gute Möglichkeit, neuen Wohnraum und gerade auch kleinräumigen Wohnraum zu schaffen.
Außerdem ganz anderes Thema, trotzdem auch sehr, sehr wichtig. Es geht bei uns um Free Bleeding. Rebecca Endler hat sich mal die Alterstauglichkeit angeschaut.
Zum Beispiel, wenn man Regelschmerzen hat, dass man Hemmungen hat, sich auf der Arbeit krank zu melden, weil das dann schlecht aussieht. Oder wenn man Sorge hat, dass die Kollegen sagen, ach ja, alle 4 Wochen ist die ja nicht da.
Eure Meinungen dazu auch in diesem Podcast. Und wir checken, ob Facebook mit einem Armband in Zukunft unsere Gedanken lesen kann. Ja, Facebook hat tatsächlich ein Startup gekauft für sehr, sehr viel Geld, das mit Hilfe eines Armbands unsere Gedanken auslesen will. Wie viel Zukunftsmusik, wie viel Science-Fiction das Ganze ist, das klären wir auch hier. Die Themen im Update-Podcast heute vom 25. September 2019. Schön, dass ihr mit dabei seid.
Deutschlandfunk Nova.
Wohnungen, die bei Studierenden beliebt sind, die werden weiter immer teurer. Und zwar ziemlich deutlich. Das steht im Studentenwohnraumreport. Der ist heute rausgekommen vom Finanzdienstleister MLP und dem Institut für Deutsche Wirtschaft. 30 Unistädte wurden insgesamt untersucht. Ja, und dieses Jahr sind die Mieten so stark gestiegen wie noch nie. Wumms. Verena von Keitz aus unserem Update-Team. Du hast dir den Report genauer angeschaut. Wo sind denn die Preise tatsächlich am stärksten angezogen?
Also in einer Stadt, die du vielleicht beim Thema teure Mieten nicht als erstes auf dem Schirm hast. Es ist nämlich in Darmstadt am meisten gestiegen. Die Miete, da ist die Miete für eine studentische Musterwohnung seit letztem Jahr im Durchschnitt um 8,3% angestiegen, gefolgt von Frankfurt. Da waren es 8%. Und dann kommt Berlin. Da sind die Wohnungen für Studis im Durchschnitt 7,4% teurer geworden.
Du hast gerade gesagt, studentische Musterwohnung. Das klingt jetzt erstmal theoretisch. Was ist das?
Ja, tatsächlich. Das ist so eine Art Rechnung, um überhaupt diese verschiedenen Städte vergleichen zu können. Also das ist eine fiktive Wohnung, 30 Quadratmeter groß, 1,5 Kilometer von der Hochschule oder der Fachhochschule entfernt, 1995 erbaut. Und für eben eine solche hypothetische Wohnung wird der Mietpreis in der jeweiligen Stadt berechnet und dann kann man eben sagen, okay, da ist es mehr gestiegen als da.
Okay, verständlich. Du hast gerade gesagt, am stärksten ist es in Darmstadt angezogen. Sind denn da auch die Wohnungen insgesamt dann jetzt am teuersten?
Nein, das ist nicht so. Da steht seit Jahren München an der Spitze und da kostet, und das muss man sich wirklich auf der Zunge zergehen lassen, eine solche Musterwohnung, eben 30 Quadratmeter, 717 Euro warm im Monat. Das ist schon wirklich einsame Spitze. Danach kommt Stuttgart mit 542 Euro, das ist auch noch ganz schön happig. Und dann Frankfurt mit 505 Euro. Danach kommen aber eine ganze Reihe von Wohnungen, die zwischen 400 und 500 Euro liegen. Also das tut sich alles nicht so viel. Erst ganz unten wird es günstiger in Magdeburg, Bochum und Leipzig. Da zahlst du nur zwischen 250 und 290 Euro. Also das Problem ist, dass gerade bei kleinen Wohnungen in vielen Städten die Nachfrage einfach sehr hoch ist. Und zwar nicht nur von Studierenden, die an solchen Wohnungen interessiert sind, die zentral in der Stadt liegen, sondern auch Leute, die zum Beispiel gerade einen Job angefangen haben und noch nicht so viel verdienen. Oder welche, die zum Beispiel unter der Woche in der Stadt arbeiten und nur eine kleine Wohnung brauchen und am Wochenende zu ihrer Familie in eine andere Stadt fahren.
Also ganz viel Konkurrenz und deshalb können die Vermieter auch immer höhere Preise verlangen.
Ja, offensichtlich. Wobei man sagen muss, Studierende sind besonders benachteiligt bei diesem Preiswettbewerb, weil ihr Einkommen laut Report in den vergangenen Jahren gleichzeitig nicht angestiegen ist. Und auch der erhöhte BAföG-Wohnzuschlag, der jetzt maximal 325 Euro beträgt, der kann das nicht ausgleichen.
Woran liegt das denn, dass der Wohnraum weiter so knapp ist?
Also weil die Städte oft mit dem Neubau von günstigen kleineren Wohnungen einfach sehr hinterherhinken. Das sagt auch Michael Vogtländer, Immobilienexperte am Institut der Deutschen Wirtschaft. Und er sagt, man sollte sich deswegen stärker daran orientieren, wie es andere Länder machen, nämlich schnell einfachen Wohnraum zu schaffen, der vielleicht dann nicht unbedingt 50 Jahre lang stehen bleiben muss, sondern vielleicht nur 10 Jahre.
In den Niederlanden hat man zum Beispiel sehr gute Erfahrungen mit Containern gemacht, die man umgebaut hat, oder auch mit Holzbauweisen. Das heißt, Das müssen wir uns ja klar machen. Studieren, da haben wir vor allen Dingen das Interesse, günstig zu wohnen, relativ zentral zu wohnen. Sie haben aber vielleicht nicht die gleichen Präferenzen, was die Ausstattung angeht, wie eine Familie oder wie eben Erwerbstätige. Und ich glaube, da muss man auch in den Baustandards das entsprechend berücksichtigen und entschlacken. Und dann kann man eben es auch schaffen, deutlich günstiger zu bauen.
Wobei er auch sagt, dass man eben nicht nur auf Neubau setzen sollte, sondern auch auf den schon vorhandenen Wohnraum.
Also könnte eine Lösung jetzt sein, mehr Wohnungen zum Beispiel in WGs umwandeln.
Ja, das ist auf jeden Fall eine Lösung. Das passiert tatsächlich auch schon, dass immer mehr Studierende in WGs ziehen. Aber Michael Vogtländer sagt, es wäre auch wichtig, Anreize für Haus- und Wohnungsbesitzer zu schaffen, dass sie Teile von ihrem Wohnraum für Studenten zur Verfügung stellen.
Wir haben sehr viele Haushalte, die in sehr, sehr großen Wohnungen oder Häusern leben, die teilweise mehr als 2 Räume übrig haben sozusagen. Und da ist natürlich nicht nur die Einliegerwohnung eine Möglichkeit, auch Dachausbauten sind eine Möglichkeit. Und das wäre natürlich eine sehr gute Möglichkeit, neuen Wohnraum und gerade auch kleinräumigen Wohnraum zu schaffen.
Das klingt nett, allerdings muss ich sagen, klingt mir das nicht nach so einer ganz kurzfristigen Lösung. Das braucht bestimmt noch ein bisschen Zeit.
Wie ganz oft bei diesem Thema. Danke, Verena. Heute ist der Studentenwohnreport rausgekommen und es bleibt weiter sehr teuer, in kleinen und zentral gelegenen Wohnungen zu wohnen. Das wird auch noch immer schlimmer.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Alle, die den US-Präsidenten Donald Trump so schnell wie möglich loswerden wollen, die fordern ja schon länger ein Amtsenthebungsverfahren gegen ihn. Tja, und jetzt wird's dann vielleicht wirklich konkreter. Demokratenpolitikerin Nancy Pelosi hat eine Untersuchung im Repräsentantenhaus angekündigt. Und an diesem Ende könnte tatsächlich so ein Amtsenthebungsverfahren stehen. Britta Wagner aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten. Der Streitpunkt ist ein Telefonat von Trump mit dem ukrainischen Präsidenten Zelensky. Was ist da genau das Problem?
Die Aufmerksamkeit für dieses Telefonat ist aufgekommen, weil ein Whistleblower das regierungsintern als verdächtig gemeldet hat. Und der Vorwurf ist, dass Trump in diesem Telefonat vom ukrainischen Präsidenten gefordert haben soll, dass der ihm belastende Informationen über die Familie von seinem Präsidentschaftsbewerberkonkurrenten Joe Biden besorgt. Bidens Sohn hat nämlich eine Zeit lang in der Ukraine gearbeitet für ein ukrainisches Gasunternehmen. Und Demokratenpolitikerin Nancy Pelosi hat jetzt den Verdacht auf Machtmissbrauch, weil Trump in diesem Telefonat nach Dingen gefragt habe, die ihm persönlich politisch zugute kämen.
The president has admitted to asking the president of Ukraine to take actions which would benefit him politically.
Ja, und was sagt Trump jetzt dazu?
Der spricht, wie bei Vorwürfen gegen ihn fast schon üblich, von einer Hexenjagd, dass die weitergeht, und er sagt, dass das Telefonat völlig harmlos gewesen sei.
That call was perfect. It couldn't have been nicer. And even the Ukrainian government put out a statement that that was a perfect call. There was no pressure put on them whatsoever.
Also, dass das Gespräch nicht netter hätte sein können und dass das auch die Ukraine bestätige.
2 Versionen von einem Telefongespräch. Ja. Trump hatte ja angekündigt, dass das Gespräch, das Telefonat, jetzt veröffentlicht werden soll. Was ist da heute rausgekommen?
Das Weiße Haus hat ein 5-seitiges Memo von diesem Telefonat von Ende Juli veröffentlicht. Und wenn man sich den Text anschaut, geht es da sehr viel um Nettigkeiten. Und es liest sich tatsächlich auch ein bisschen kryptisch. Aber Trump bittet Zelensky tatsächlich um einen Gefallen. Und später bittet er ihn darum, etwas zu tun, um nicht weiter bewiesenen Vorwürfen gegen Biden nachzugehen. Also der Vorwurf, dass Biden eine Untersuchung gegen seinen Sohn in der Ukraine gestoppt haben soll. Und das Ganze spricht Trump im Zusammenhang mit den großen Korruptionsproblemen in der Ukraine an. Und Trump bietet Zelensky für die Untersuchung dieser ganzen Geschichte mit Biden auch Hilfe aus den USA an, unter anderem vom US-Justizminister William Barr.
Was ja jetzt wichtig ist, wird denn auch klarer, ob der Vorwurf stimmt, dass Trump die Ukraine auch mehr oder weniger erpresst haben soll, weil sonst eben die US-Militärhilfe für die Ukraine gestrichen wird?
Das findet sich jetzt so klar formuliert nicht in dem Memo über das Telefonat. Was Trump macht, ist, dass er vor seiner Bitte, da was zu tun, mehrfach darauf verweist, dass die USA der Ukraine ja so viel helfen würden, anders als es zum Beispiel die EU mache. Und er sagt auch, dass die USA über weitere militärische Hilfen nachdenken würden. Es ist aber jetzt auch nicht klar, ob Zelensky bei dem Telefonat schon gewusst hat, dass Trump ein paar Tage vorher die 400 Millionen US-Dollar Militärhilfe eingefroren hatte, ob das also quasi so ein Hintergrund von dem Gespräch war. Es gibt aber insgesamt noch ein Aber, wenn man dieses Telefonats-Memo analysiert, denn das Weiße Haus hat selbst gesagt, gesagt, das ist keine Wort-für-Wort-Mitschrift. Und Trump-kritische Medien stellen jetzt in Frage, ob das Memo, das veröffentlicht, das ist, das Gespräch auch wirklich komplett wiedergibt. Die Trump-kritischen Medien sagen, das Weiße Haus habe ja auch schon früher Texte ein bisschen frisiert. Und Trump-Kritiker hätten deswegen jetzt gern noch mehr Informationen von dem Whistleblower und seiner Beschwerde wegen des Telefonats. Aber da verweigert die US-Regierung bisher eine Veröffentlichung.
Ja, jetzt ist immerhin das Memo draußen. Wie sind die Reaktionen darauf?
Also aus der Sicht von der Demokratenpolitikerin Nancy Pelosi bestätigt das Memo, dass man ein mögliches Amtsenthebungsverfahren gegen Trump untersuchen solle. Und auch andere Demokratenpolitiker fühlen sich bestätigt, haben sich ähnlich geäußert. Und Trump bekommt sogar aus den eigenen Reihen Kritik. Der Republikaner-Senator Mitt Romney hat gesagt, dass er das Memo gelesen hat und tatsächlich sehr besorgniserregend findet.
US-Präsident Donald Trump hat versucht, Vorwürfe gegen ihn mit der Veröffentlichung von einem Telefonat-Memo zu entkräften. Wir haben gerade gehört, ganz geklappt hat das aber nicht. Seine Kritiker wollen weiter ein Amtsenthebungsverfahren gegen ihn. Auch wenn die Chancen, dass das durchgeht, relativ gering sind, denn das muss erstmal durch den Senat.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ist es Privatsache? Ist es eklig? Ist es ein Statement? Oder ist es einfach gesundheitlich wichtig? Im Netz, besonders gerade auf Twitter, wird wieder über Free Bleeding diskutiert. Es geht um die Menstruation und die Frage, wie öffentlich die sein sollte. Deutschlandfunk Nova-Reporterin Rebecca Endler hat sich für uns genau die Frage auch gestellt.
Im Sommer 2015 steht eine Frau Anfang 20 an der Startlinie des London-Marathons. Sie hat ein ganzes Jahr trainiert, ist top vorbereitet und wartet auf den Startschuss.
And I knew that I was going to get my period at some moment, but I didn't think it would be right when I was at the start line.
Kiran Gandhi, so heißt die Frau, läuft los. Das Blut fließt. Sie beschließt, es einfach fließen zu lassen.
So to me it made the most sense to just bleed freely and just run.
Die Fotos von Kiran Gandhi mit blutigem Schritt gingen damals um die Welt. Die einen feierten sie, für die anderen war es ein Skandal. Eine Frau, die öffentlich aus der Scheide blutet. Ein Tabubruch.
But the more I ran, I realized it was a big deal. Because while in that moment I had the choice to reject my own shame that day, millions of women and girls around the world do not have that choice.
Gandhi hat sich in diesem Moment dazu entschieden, gegen das Tabu, Menstruationsblut eben nicht öffentlich zu zeigen, anzurennen. Andere können das nicht.
Es gibt einfach religiöse Gründe. Es gibt Gesellschaften, die Frauen aussondern oder absondern. Wenn sie absondern, also die müssen dann in speziellen Unterbringungen bleiben. Die können nicht am Alltag teilnehmen.
Das ist Jael Adler, Ärztin und Autorin eines Buches über Körpertabus. Menstruierende gelten vielerorts als unrein und zahlen mitunter mit ihrem Leben, wenn sie in der Öffentlichkeit bluten. Und das nicht, weil sie es sich ausgesucht haben, sondern weil ihnen keine Tampons, Binden etc. zur Verfügung stehen. Jael Adler sagt, menstruierende Menschen sollten sich selbst frei entscheiden dürfen, wie sie mit ihrer Periode umgehen wollen, öffentlich oder nicht.
Halte ich nichts von.
Warum nicht?
Weil ich selber eklig finde.
Also ich würde da nicht draußen rumlaufen, ist ja irgendwie peinlich, unangenehm.
Blut, ja, das ist so eine Sache. Wenn es aus Verletzungen kommt, die im Kampf, bei Explosionen oder Unfällen stammen, dann ist es voll okay, zumindest im Film und Fernsehen. Aber Blut, das monatlich aus Gebärmutter und Vagina fließt, dafür wird selbst in der Werbung für Produkte, die speziell zu diesem Ziel entwickelt wurden, blaue Flüssigkeit genommen. Vor kurzem in Australien eine Tampon-Werbung mit roter Flüssigkeit. Ein Skandal.
So, das mit den Werbungen sehe ich schon ein. Ich glaube auch, dass es ein Tabuthema ist.
Ja, 1958 wurde erst festgestellt, dass Menstruationsblut nicht giftig ist.
Theresa Lehmann ist feministische Aktivistin und hat mit FrauTV im WDR über das Stigma von Periodenblut gesprochen.
Früher gab es da so den Mythos, wenn menstruierende Frauen Blumen gießen, werden die welk, die Milch wird sauer. Dabei hat einmal im Monat die Hälfte der Menschheit eben die Menstruation.
Free Bleederinnen unterscheiden sich in zwei Gruppen. Es gibt die, die sich bewusst dafür entschieden haben, auf Tampons, Binden, Menstruationstassen etc. zu verzichten und das Blut dann gezielt in der Toilette abzulassen. Das ist allerdings gar nicht so einfach, weiß Jael Adler.
Die Vagina ist ein Schlauch und die Gebärmutter ist ein Hohlorgan.
Und auch wenn da ein Blutschwall kommt, da gibt es immer Nischen und Winkel, wo sich das Blut ansammelt und dann eben erst später herausläuft, tropft oder schmiert.
Also selbst ein super stahlharter Beckenboden kann das nicht verhindern.
Eher was fürs Homeoffice also. Es sei denn, man legt es drauf an. Das bringt uns zu der zweiten Gruppe der Freebleederinnen. Diejenigen, die öffentlich bluten, in die Klamotten oder in ein Handtuch.
Ja, wozu? Also will man damit ein Statement setzen? Oder? Und was macht man dann mit dem Handtuch? Also legt man sich das auf den Balkon, damit jeder sieht, dass man seine Tage hatte? Oder?
Also wie eine Flagge hissen, da
weiß ich nicht.
Also soll sie machen, aber ich finde es eklig.
Öffentlich menstruieren als friedlich blutige Protestbewegung. Geschmackssache, ohne Frage. Aber Protestbedarf, den gibt es.
Zum Beispiel, wenn man Regelschmerzen hat, dass man Hemmungen hat, sich auf der Arbeit krank zu melden, weil das dann schlecht aussieht. Oder wenn man Sorge hat, dass die Kollegen sagen, ach ja, alle 4 Wochen ist die ja nicht da.
Also wer beschwert sich denn bei der Arbeit darüber, dass eine Frau ihre Tage hat und Schmerzen hat? Das ist doch einmal im Monat dann normal?
Normal ja, und dennoch tabu.
Das ist in der Gesellschaft nicht so anerkannt. Ich höre das zum ersten Mal, deswegen.
Genau, aber das ist gar genau mein Punkt. Du hörst es zum ersten Mal, weil man nicht drüber spricht.
Also wie und wo jede blutet, soll jeder selbst überlassen sein. Aber was gegen jedes Tabu hilft, ist Reden.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Stellt euch mal vor, euch fällt ein, dass ihr eigentlich noch eine wichtige Nachricht eurem Freund auf dem Smartphone schreiben müsst. Also überlegt ihr, was ihr ihm schreibt. Und das reicht am Ende dann. Denn nur über eure Gedanken wird die Nachricht schon im Smartphone quasi eingetippt und abgeschickt, ohne dass ihr es dafür in der Hand halten müsst. Okay, klingt wie Science Fiction, soll aber bald möglich sein. Facebook hat jetzt ein Startup aufgekauft, das ein Armband entwickelt, das genau das irgendwann mal können soll. Moment mal, Deutschlandfunk Nova-Reporter Nick Potthoff, wie soll das gehen?
Also grundsätzlich funktioniert es so, das Armband ist mit Elektroden ausgestattet, das misst elektrische Impulse von Nervenzellen auf deinem Arm, das sind dann sogenannte elektromyographische Signale, EMGs nennt man die auch, die übertragen dann Befehle vom Gehirn auf die Muskeln. Das Entscheidende dabei, diese Befehle, das muss nicht mal passieren, auch die Vorstellung davon zum Beispiel, wie du einen Finger bewegst, ohne ihn wirklich zu bewegen, das wird schon übertragen.
Also verstehe ich das so, ich denke nicht an die Worte der Nachricht, die ich schreiben will, sondern an die Bewegungen, die ich jetzt dann dafür brauche.
Ja, genau. Aber du musst dir jetzt nicht eine Tastatur vorstellen, wie du jetzt einzeln auf die Buchstaben tippst. Das wäre ja auch ein bisschen unpraktisch. Das System, wie das Armband jetzt, das soll eher lernen, wie Neurowissenschaftler Henning Beck erklärt.
Die grundlegende Idee dahinter ist ganz einfach, dass du dieses System so trainierst, dass es dann erkennt, okay, wenn du jetzt dieses bestimmte Muskelzuckungsschema beispielsweise hast, dann bedeutet das XYZ. Und dann könntest du zum Beispiel machen, okay, wenn du jetzt dir vorstellst, den kleinen Finger irgendwie zu drehen oder sowas, dann würde das ausgelesen werden und das könnte bedeuten, dass du die App schließt, eine andere App aufmachst oder einen Buchstaben tippst.
Ja, klingt so ein bisschen wie Shortcuts am Computer, die dann eben bestimmte Befehle auslösen, also sowas wie Wischgesten mit der Hand oder eben Drehung. Da muss man nochmal betonen, Gesten, die man wirklich nicht machen soll, sondern sich nur vorstellt. Das muss aber eben alles trainiert werden.
Das heißt, dieses Armband kann nicht nur unsere Gedanken lesen?
Nee, das kann es nicht. Beim Armband geht es jetzt wirklich um Nervenimpulse, die vom Gehirn ausgesendet werden. Es gibt aber auch andere Systeme, wo wirklich konkret Gehirnaktivitäten gemessen und interpretiert werden. Das sind dann sogenannte EEGs, das steht für Elektroenzephalographie. Und das funktioniert dann meistens über so eine Art Kappe, aber auch da braucht man viel Training.
Also damit man jetzt zum Beispiel nicht an irgendwas Falsches denkt oder so.
Ja, zum Beispiel. Also bei all diesen Systemen gibt es momentan halt noch extrem viele Störfaktoren. Für Henning Beck ist da ein größeres Problem, aber eben nicht was Falsches zu denken, sondern vom System falsch verstanden zu werden.
Im Sinne von, du denkst eigentlich an gar nichts Böses und das System denkt, du hättest jetzt diesen Gedanken irgendwie im Kopf formuliert oder dergleichen. Das ist eigentlich ein viel größeres Problem, weil diese Systeme ja nicht wissen, was du denkst, sondern die messen nur Erregungszustände, elektrisch-magnetische Wellen an einer Schädeldecke. So, und dann muss das System das irgendwie interpretieren, aber es versteht ja nicht, an was du denkst.
Also das System muss sozusagen erst erzogen werden wie ein Kleinkind und die Entwicklung von all diesen Geräten, das braucht halt noch ein bisschen Zeit.
Gut, machen wir einen Strich drunter. Allein mit unseren Gedanken oder Muskelbewegungen Nachrichten schreiben ist am Ende dann doch Die berühmte Zukunftsmusik.
Ja, also du wirst es auf jeden Fall nicht morgen schon in der Hand haben. Es hat riesiges Potenzial, unsere technischen Kommunikation zu beschleunigen. Das sagt auch Henning Beck.
Wenn du dir solche Profi-Gamer anschaust, die haben zum Teil 300, 400 Aktionen pro Minute, weil sie einfach nur schnell hin und her klicken. Und stell dir vor, du müsstest einfach auch nur mit dem Finger einfach nur schnell irgendwelche Wischgesten machen und die könntest du so präzise auslesen, dass jede Geste, die du mit diesen Fingern irgendwie drehst, in ein Wort übersetzt wird. Ich bin nur auf die Autokorrekturfunktion dieser Systeme gespannt.
Ja, also großes Potenzial ist da. Facebook hat sich das Startup Control Labs Experten zufolge jetzt auch mehr als 500 Millionen Dollar kosten lassen, also schon eine ordentliche Investition. Aber in den nächsten Jahren wird das noch kein nutzbares Alltagsgerät für dich und mich.
Aber sie haben viel investiert, also hoffen sie genau darauf, dass es dann vielleicht doch irgendwann mal ein Alltagsgerät wird. Nick, ich danke dir für die Einordnung.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Was Deutschland da macht in Sachen Klimakrise, das geht so nicht. Das hat Bundeskanzlerin Angela Merkel mehr oder weniger so am Montag beim Weltklimagipfel der UN in New York gesagt.
Deutschland hat 1% der Weltbevölkerung und 2% der weltweiten Emissionen. Wenn alle so handeln würden wie Deutschland, würden sich die Emissionen weltweit verdoppeln.
Tja, die bittere Wahrheit, offiziell erkannt von der Kanzlerin Anfang der Woche. Und heute, da wurde in Monaco vom Weltklimarat ein neuer Bericht über die Eisschmelze und den Zustand der Ozeane vorgelegt. Und ihr ahnt es wahrscheinlich, es sieht nicht gut aus. Bei mir im Studio ist jetzt Georg Ehring aus unserer Umweltredaktion. Georg, was sind denn die wichtigsten Punkte in diesem Bericht?
Das ist ein ganzes Horrorszenario. Der Meeresspiegel steigt, das ist sozusagen die Schlagzeile, die man daraus machen kann. Ohne Klimaschutz würde er bis zum Ende des Jahrhunderts vermutlich um 60 Zentimeter bis 1,10 Meter steigen, mit ganz ehrgeizigem Klimaschutz um 30 bis 60 Zentimeter. Die Unsicherheiten ruhen auch daher, dass man es nicht so genau weiß, wie sich das alles wirklich entwickelt. Da gibt es beispielsweise die Unsicherheit, wie stark das Eis der Antarktis und Grönlands beginnt zu tauen. Gründe für diesen Anstieg sind die Eisschmelze und Eisverlust auf der Antarktis, in Grönland, die thermische Expansion des Wassers, das heißt, wenn es wärmer wird, gewinnt es mehr an Raum. Das sind so die Treiber dieses Meeresspiegelanstieges. Der Weltklimarat stellt fest, dass Extremwetterereignisse sehr viel häufiger werden. Mitte des Jahrhunderts könnten in manchen Regionen Ereignisse, wie sie bisher alle 100 Jahre auftreten, einmal pro Jahr kommen und dann hätten solche Ereignisse natürlich eine ganz andere Relevanz. Inseln werden unbewohnbar werden, ganze Inselstaaten verschwinden und zwar schon bevor sie durch den steigenden Meeresspiegel untergehen, werden sie geschädigt dadurch, dass halt diese Extremwetter immer häufiger werden und die Bewohner dann irgendwann nicht mehr dort leben können. Das Wasser wird saurer, dadurch, dass es immer mehr CO2 aufnehmen muss. Dadurch sterben Korallen und Krill, also kleine Lebewesen in der Antarktis, die auch Schalenskelette haben, Kalkskelette und die zum Beispiel Walen als Nahrung dienen. Das hat dann natürlich Folgen für die Wale. Menschen verlieren Fischgründe, weil Fische anderswo hinziehen, nach Norden, Kälteliebende, beziehungsweise auf der Südhalbkugel nach Süden. Andere rücken nach oder ziehen weg von der Küste hin zur Küste. Jedenfalls viele Menschen verlieren dann ihre Lebensgrundlage. Der Anstieg des Meeresspiegels ist unaufhaltsam über Jahrhunderte. Also das ist ein Bild einer Katastrophe, die begonnen hat.
Und was können wir jetzt dagegen tun? Wie können wir das alles verhindern?
Es gibt eigentlich nur eine Möglichkeit, das zu verhindern, nämlich den CO2-Ausstoß schnell und drastisch verringern. Wir haben ja jetzt letzte Woche das Klimaschutzpaket gehabt mit einem CO2-Preis, der im ersten Jahr, also übernächstes Jahr, dafür sorgt, dass Benzin gerade mal 3 Cent teurer wird. Das ist nichts, was in die Richtung irgendwie durchgreifend wirksam ist. Da müssen ganz andere Maßnahmen her.
Und welche zum Beispiel? Also weiter verschärfen dieses Klimaschutzprogramm 2030, weil es einfach nicht reicht?
Ja, genau. Man müsste das Klimaschutzprogramm sehr stark verschärfen. Also wenn man weltweit die Lasten vernünftig verteilen will, müsste Deutschland in den vielleicht 2035, 2040 klimaneutral sein. Die Bundesregierung strebt das bisher zur Mitte des Jahrhunderts an und hat ein Paket vorgelegt, was bis 2030 den Anteil dafür nicht reicht. Also das müsste die Anstrengungen auch zum Ausbau der erneuerbaren Energien verdreifacht, vervierfacht oder irgendwie jedenfalls um ein Mehrfaches gesteigert werden.
Viel Zeit bleibt nicht mehr. Der Weltklimarat hat heute einen neuen Bericht zur Eisschmelze und zum Zustand der Ozeane vorgelegt. Ja, düster sieht's aus. Eingeordnet hat uns das Ganze Georg Ehring. Vielen Dank.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wir müssen übers Geld sprechen, über den wohl größten Steuerskandal der deutschen Geschichte, Cum-Ex. Banken und Anwälte haben ein System entwickelt, das den deutschen Steuerzahler richtig viele Milliarden gekostet hat. Die einen nennen es Gesetzeslücke, die anderen sprechen von einem Verbrechen. Seit Anfang September läuft der Strafprozess in Bonn. Angeklagt sind zunächst mal zwei ehemalige Bankmanager. Sie sollen für knapp 500 Millionen Euro Steuerschäden verantwortlich sein. Es kann sein, dass dieser Prozess mehrere Top-Banker in den kommenden Jahren ins Gefängnis bringt. Das sagt der WDR-Wirtschaftsjournalist Ulrich Ueckerseifer. Heute sollte die Frage im Prozess geklärt werden, ob wir von einem großen Betrug sprechen. Was ist da heute bei rausgekommen?
Ja, die Indizien, die mehren sich, dass es im Grunde eine ganz abgekartete große Kiste war. Also, das haben die Aussagen der Angeklagten entgegen und die wurden im Kern auch gestützt durch den Sachverständigen in Randbereichen. Es sieht so aus. Von den Cum-Ex-Deals wussten Händler, Banken, Aktienfonds und der Börsenbetreiber, das ist eine Tochter der Deutschen Börse, und noch einige andere Beteiligte, die haben sich im Kern, zumindest einige dieser gerade genannten, die Beute geteilt. Ob das Ganze denn nun illegal ist oder nicht, also vorsätzlicher Betrug oder nur Ausnutzung einer Gesetzeslücke, dazu ist ja dieser Prozess genau da. Ich würde sagen, heute ist es wieder ein kleiner Schritt in Richtung, na, ihr kommt mit der Nummer, mit der Gesetzeslücke nicht durch, liebe Angeklagte und liebe beteiligte Banken gegangen. Aber es sind natürlich noch 27 weitere Verhandlungstage angesetzt. Heute, das war der Abschlusstag des Auftakts, wenn man so will. Jetzt haben wir die Staatsanwaltschaft gehört, die Angeklagten, den Sachverständigen. Und da kann man schon so eine erste Zwischenbilanz ziehen.
Und wie fällt die aus deiner Sicht aus?
Also was bemerkenswert war, ist, wie sich die Angeklagten präsentiert haben. Jetzt heute Vormittag und in den vergangenen Tagen. Es gab, die beiden sind etwas unterschiedlich alt. Nick, das ist der Jüngere, der ist so Ende 30. Und der hat so ein bisschen einen auf kleiner Bruder gemacht und gesagt, hey, eigentlich habe ich nur getan, was mir gesagt wurde. Ich bin Börsenhändler, von Steuersystemen habe ich eigentlich keine Ahnung. Dann hat er noch ganz nett erzählt, wie man Kunden gewinnt, wie sie mit denen in London in einer Bar waren oder auch mal beim Oktoberfest. Aber im Kern war seine Hauptaussage, ich hatte gar nicht so viel damit zu tun, ich habe einfach nur die Aktiendeals ausgeführt. Ganz anders der Ältere, Mick, der ist zwar nur ein paar Jahre älter, aber wirkt auch deutlich älter, deutlich reifer. Der ist hier bei seiner ersten Aussage so ein bisschen aufgetreten wie ein Unidozent, also mit Polunder. Und dann hat er im Grunde erstmal so ein Cum-Ex-Seminar gehalten, damit man das versteht. Dessen Kernaussage war, hey, das Ganze war ein organisiertes System, gerade schon erwähnt, und die Beute, die haben sich die Beteiligten aufgeteilt. Und das ist insofern spannend, weil das ist fast deckungsgleich mit der Anklageschrift der Staatsanwaltschaft. Das geht also ganz stark in eine Richtung.
Auch die Topmanager der Banken beobachten diesen Fall ja wirklich ganz genau. Was werden die heute für Schlüsse ziehen?
Die wurden schon rappelig. Heute Nachmittag war der Sachverständige dran und der hat ein bisschen erzählt, wie der Börsenhandel funktioniert, was sozusagen noch normal ist und wo man dran fühlen kann, dass da was nicht mit stimmt bei bestimmten Geschäften. Und ein Anwalt einer beteiligter Bank, das ist die Privatbank Warburg aus Hamburg, die steckt wirklich ganz dicke drin, der wurde richtig ruppig und hat die Aussagen des Sachverständigen dann als anekdotische Evidenz bezeichnet. Soll heißen, der Typ hat eigentlich keine Ahnung, wenn ich das mal in einfachen Worten übersetzen würde. Also da kann man schon fühlen, das wird noch mächtig zur Sache gehen demnächst.
Da spielt wahrscheinlich auch eine gewisse Angst eine Rolle.
Ja klar, der Juniorchef von Warburg, der, so ist es aus der Anklageschrift zu entnehmen, der hat auch ganz persönlich gehandelt mit Cum-Ex. Wenn sich das bestätigen sollte, dann droht dem Haft und zwar mindestens 5 Jahre.
Wir hier bei Deutschlandfunk Nova wollen ja in den Gesprächen nicht immer nur abbilden, sondern ja eigentlich auch mal Lösungen anbieten, was man so Positives für die Zukunft mitnehmen könnte. Fällt mir bei diesem Fall hier tatsächlich relativ schwer. Kannst du mir helfen?
Ja, fällt mir überhaupt nicht schwer. Denn hier, das ist der erste Fall, der erste Strafprozess zu Cum-Ex. Und da scheint die ganze deutsche Bankenlandschaft und jede Menge Fonds und Wirtschaftsanwälte, diese ganze Fachszene wirklich unter einer Decke gesteckt zu haben, sofern man das an dieser Stelle beurteilen kann. Aber es hat eben im Moment den Anschein. Und 10 Milliarden Euro Steuergeld insgesamt mit Cum-Ex in Deutschland weg, circa. Wenn das hier gelingt, und das konnte man heute schon merken, dass die Richter versuchen, das ganz große Paket hier zu beweisen, dass das alles ein abgekartetes Spiel war, dann ist auch die Chance relativ gut, einen großen Teil dieses Geldes zurückzuholen. Also dass mal dieser größte, so sieht es zumindest im Moment aus, Steuerraub der Geschichte in Deutschland eben am Ende doch kein Erfolg war, sondern dass das Steuergeld zurückkommt. Und das wäre ein sehr positives Ende, kann aber noch Jahre dauern, die ganze Nummer.
Wir verfolgen es weiter. Die Entwicklung heute beim Cum-Ex-Prozess von Ulrich Uecker-Seifer.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.